Liebe Freunde, wir sind also in der Beschäftigung mit der Schöpfungsgeschichte und wir werden heute unseren Weihnachtsvortrag machen. Das heißt, wir werden versuchen, diese Themen miteinander zu verbinden oder ineinander zu schauen. Und das bietet sich eigentlich sehr stark an, gerade aus dem, was wir in der letzten Zeit besprochen haben. Denn worum ging es jetzt einmal die ganze Zeit? Also wir haben gesehen, überhaupt am ersten Schöpfungstag, wie wir ihn jetzt wieder gelesen haben, er beginnt damit, also mit der Trennung von Himmel und Erde oder wie Rudolf Steiner auch sagt, also die Abtrennung der Sonne von der Erde. Also damit setzt ja die Schöpfungsgeschichte im Wesentlichen ein. Also wenn es eben heißt, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Also dieser Prozess der Trennung oder der Scheidung von Sonne und Erde, von Himmel und Erde, das ist das Wichtige, das ist der Ausgangspunkt des Ganzen. Und was sich dann weiter abspielt in der Schöpfungsgeschichte, ist also eine ganze Kaskade von solchen Trennungen und Scheidungen, die durchgeführt werden. Und dadurch wird also die Schöpfung immer stärker herausgemeißelt, immer differenzierter, indem also diese Sachen dann alle noch weiter geteilt und getrennt werden, immer in ein höheres, das sich herauszieht, und ein niederes, das zurückbleibt oder das die untere Ebene darstellt. Also im Anfang, wenn es heißt, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz, dann ist dem Hashamayim, wie wir schon gesehen haben, also dass der Himmel, die Wasser des Himmels auch, da steckt das Wort Mayim ja drinnen, nur mit dem Schädel noch davor, mit dem Shin davor, also die himmlischen Gewässer, könnte man sagen. Also gemeint ist damit vor allem die Astralwelt, die höhere Astralwelt. Also alles das, was eben mit der Sonnensphäre zusammenhängt, weil die Astralwelt als solche, die Seelenwelt als solche, wenn man sie also mit den Planetensphären in Verbindung bringen will, reicht bis zur Sonnensphäre. Erst über der Sonnensphäre beginnen die eigentlich geistigen Bereiche. Also die Seelenwelt geht bis zur Sonnensphäre. Die Sonnensphäre.
Ist das nicht immer eine Scheidung der Geister, wie das so eigentlich phrasenhaft heißt?
Ja, wenn also diese Scheidungen hier vollzogen werden, dann ist es in Wahrheit primär eine Scheidung der Geister immer. Weil die geistigen Wesenheiten sind, wie soll ich sagen, das Primäre, aus dem die ganze Welt besteht. Die Welt besteht im Wesentlichen aus geistigen Wesenheiten und ihren Taten. Das ist die Grundlage von allem. Und selbst hinter unserer äußeren Materie oder so stecken letztlich sogar sehr erhabene, große geistige Wesenheiten. Im Zusammenhang mit anderen, dann auch mit Widersachermächten. Also das Arimanische namentlich spielt hier auch eine große Rolle. Also man könnte sagen, die Materie, so wie sie uns jetzt äußerlich erscheint, ist ein Zusammenwirken von sehr hohen Hierarchien, also hinauf bis zu den Thronen etwa. Also die Throne sitzen eigentlich im Kern der Materie, sitzen dort, wo die ganze Energie drinnen steckt, könnte man sagen, aus der die Materie eigentlich besteht. Denn alle Materie ist im Grunde gefrorene Energie, könnte man sagen. Und hinter dieser Energie steckt aber geistige Willenskraft. Und diese geistige Willenskraft, die wird getragen von den Thronen. Die Throne, ja, der Name kommt nicht von ungefähr, weil sie bauen eben den Thron Gottes, sprich die ganze Schöpfung als den Thron Gottes. Da steckt ihre Willenskraft dahinter. Und wenn wir, was weiß ich, zum Beispiel auch mit der Atomtechnologie oder heute etwas von dieser Energie herausholen, dann spielen wir heute in einer etwas verantwortungslosen Weise mit diesen Willenskräften der Throne letztlich. Die stecken im Grunde dahinter. Allerdings ist auch dabei der arimanische Einfluss. Der ist auch sehr stark als in der Materie, wie wir sie im Irdischen kennen. Wenn nur die Throne wirken würden, würde die ganze Welt anders aussehen, also auch substanziell anders aussehen. Aber es kommt eben da dieses verdunkelnde, erstarrende, abtötende arimanische Prinzip hinein. Es kommen dann sogar noch stärkere Kräfte mit den sogenannten Asuras hinein, die wirken auch bis ins Materielle hinein.
Ja, aber die Taten, also nicht ja. Aber, sondern die Taten der Geister sind eigentlich wieder Geist.
Ja, richtig. Eine Entscheidung der Geister. Ja, richtig. Also letztlich kann man die ganze Welt, ja, reduzieren ist jetzt vielleicht ein dummer Ausdruck, aber die Grundlage der Welt sind geistige Wesenheiten, die sich eben
in... Entscheiden.
Bitte?
Und ein ständiges Entscheiden.
Ein ständiges Entscheiden, wobei dann immer wieder die Frage ist, von wo dieses Entscheiden ausgeht. Weil, wie soll ich sagen, die höchste Freiheit in der Entscheidung hat eigentlich nur die Trinität und nicht die Hierarchien, die darunter stehen. Nur wir als Menschen haben potenziell eine vergleichbare Freiheit. Potenziell heißt also, wir sind zumindest veranlagt, eine solche Freiheit zu entwickeln. Dass wir also unabhängig von dem, was von der höchsten göttlichen Quelle kommt, aus eigenem entscheiden können. Und uns dem zuwenden, aber auch abwenden können, dass diese Freiheit haben die Hierarchien, die dazwischen stehen, obwohl sie viel, viel höher sind als der Mensch, im Grunde nicht oder nicht in dem Maße, wie es der Mensch haben kann oder entwickeln kann einmal. Also am ehesten noch bei den Engelwesen fängt es an, dass sie so, die den Menschen ja sehr nahe stehen, weil das ist die Hierarchie, die genau über uns steht, da beginnt eine gewisse Eigenständigkeit und eine gewisse Eigenständigkeit haben dann natürlich auch die Widersachermächte, die aber in diese Rolle hineingedrängt wurden oder hineinbefohlen wurden, sagen wir mal so. Nur seit sie diese Rolle spielen in der Entwicklung, als Widersachermächte zu wirken, Widerstand zu leisten, seitdem haben sie eine gewisse Eigenständigkeit, eine gewisse Freiheit von der göttlichen Quelle gewonnen. Also sie können sich auch dagegen entscheiden, aus eigenem, bis zu einem gewissen Grad. Allerdings eben mit einem großen Unterschied zum Menschen, denn der Mensch ist einerseits veranlagt und darum wurde er, damit er diese Freiheit entwickeln kann, so der veranlagt ist, darum wurde er in eigentlich die allergrößte Geistesferne versetzt. Also diese Erdenwelt, in der wir stehen, Haaretz, die am Anfang geschaffen wird, das ist im Grunde am Anfang nichts anderes als ein finsterer, geistentleerter Leerraum, werden wir dann hinversetzt in diese Geistesferne. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Freiheit zu gewinnen. Also das ist im Grunde einmal der einzige Ort im ganzen Kosmos, wo die regelrechten Schöpfergötter nicht hineinwirken. Nicht mehr zumindest jetzt, also woraus sie sich zurückgezogen haben, um eben den Menschen diesen Freiraum zu schaffen. Da natürlich am Anfang der Genesis, da wirken sie noch recht kräftig hinein, aber sie ziehen sich im Laufe der Zeit immer mehr zurück. Und wenn dann das Sechstagewerk vollendet ist, dann sind sie eigentlich schon ganz draußen. Aber die zweite Seite ist, dass diese Elohim ja dem Menschen ihre Ich-Kraft hingeopfert haben, ihre ganz spezielle Ich-Kraft, die sie vollendet haben im Grunde im Zuge dieses Schöpfungsgeschehens. Ich erinnere daran, das Ich ist bei den Elohim das unterste Wesensglied, also entspricht dem, was wir als physischen Leib haben. Also das Äußerste, die äußerste Hülle ist bei ihnen das Ich, ist wahnsinnig schwer vorstellbar, was bei uns der innerste Kern ist, ist bei ihnen die äußerste Hülle. Und diese Hülle, diese Ich-Hülle sozusagen, die sie entwickeln, ist also vollkommen ausgebildet am Ende des Schöpfungswerkes und dann sind sie so weit, dass sie es hinopfern können, dann brauchen sie es nicht mehr. Also wenn etwas fertig ausgearbeitet ist, dann kann man es hingeben, dann kann man es sich, wenn man es brauchen würde, jederzeit auch wieder neu schaffen. Und mit diesem ganz speziellen Ich, das die Elohim gewonnen haben, im Laufe des Schöpfungswerkes. Das wird nun aufgeteilt in diese vielen, vielen Funken, die entzündet werden eben als menschliches Ich. Und dieses menschliche Ich, auch das sagten wir immer wieder, das ist das Tor in die geistige Welt zugleich. Also da kann das Schöpferische hereinkommen, nämlich im Grunde das höchste Schöpferische kann durch dieses Tor hereinkommen. Es ist halt nur eine Frage, wie weit es uns gelingt, dieses Tor zu öffnen. Das ist in unserer Hand, das ist die Macht des Ich, besteht darin, dieses Tor zu öffnen oder zu schließen. Im Grunde, indem wir es schließen oder zeitweise schließen können, können wir unsere Freiheit entwickeln. Indem wir es öffnen, können wir uns im Grunde mit der ganzen Schöpferkraft des Kosmos erfüllen. Und das ist der Unterschied zu den Widersachermächten. Die können dieses Tor mit ihrem Ich, sie haben auch natürlich so etwas wie ein Ich, aber es ist eben anders als unser Ich. Unser Ich ist eben ein Tor, das wirklich bis in die höchsten Höhen im Grunde sich öffnen kann, in die höchsten geistigen Höhen. Und das ist bei dem Ich der Widersachermächte nicht der Fall. Sie kommen eigentlich nur in sehr niedere Bereiche heran. Und was möchten Sie? Ja, mit diesen niederen Kräften allein lässt sich halt sehr schlecht nur eigene Welt erschaffen. Sie wollen ja im Grunde ihre eigene Welt bauen. Unabhängig von dem, was aus der Trinität strömt, wollen sie ihre eigene Welt bauen. Nur so eine ganze Welt zu bauen ist ja nicht so einfach. Dazu braucht es also hohe Schöpferkräfte und ihre eigenen reichen im Grunde dazu nicht aus. Oder es ist dann nur sehr karge, sehr reduzierte Welt, die sie zusammenbringen. Also eben die alemannische Welt überhaupt, das ist im Grunde was sehr Totes, was sehr mechanisch Funktionierendes, wenn man das jetzt so vergleichsweise sagen will. Also da ist überhaupt nichts Schöpferisch Lebendiges in Wahrheit drinnen. Da ist also Kombination in höchster Vollendung und es wird alles immer wieder zu neuem kombiniert. Alle Möglichkeiten werden wie in einer Roulette durchgespielt, aber es ist im Grunde nichts Neues drinnen. Es schaut vielleicht auf den ersten Blick neu und überraschend aus, aber es ist nur eine Umschichtung des Alten in Wahrheit. Und diese Widersachermächte suchen natürlich nach höheren geistigen Kräften, auch die sie für ihre Zwecke einspannen wollen. Und sie hoffen eben dadurch, an den Menschen heranzukommen und in ihm, in seinem Ich, das Tor zu finden, das eben bis in diese größten geistigen Höhen hinaufreicht. Das heißt, sie wollen sich des menschlichen Ichs als Eintrittstor für die höheren geistigen Welten bedienen. Wenn es ihnen gelingen würde, ein menschliches Ich wirklich in ihre Sphäre zu ziehen, dann ziehen sie damit also ein Tor in diese Welt, das bis hinaufreicht. Und dann hoffen sie, dass sie also dort genug an Schöpferkräften sozusagen rauben können für ihre Zwecke und dann eine immer reichere arimanische oder luziferische Welt gestalten zu können. Wobei die luziferischen Geister sogar noch ein bisschen höher hinaufreichen, schon aus ihrer eigenen Natur heraus, als die arimanischen. Also die sitzen wirklich ganz unten.
Dann ist es eigentlich ein Kampf um die Schöpferkräfte.
Es ist ein Kampf um die Schöpferkräfte eigentlich, ja. Es ist ein Kampf um die Schöpferkräfte. Das ist richtig. Das ist richtig. Und damit aber eben dieses menschliche Ich ein Tor sein kann, das der Mensch aus eigener Willkür öffnen, schließen und so weiter kann, also sich dem Weltengeist öffnen kann, aber auch einfach zunächst einmal seinen eigenen im Inneren entwickeln kann, unabhängig von dem, was kommt, dazu musste der Mensch eben in diese dunkle, geistferne Welt Haaretz versetzt werden. Und daher beginnt also die Schöpfung mit dieser Trennung eben des höheren Geistigen, der Sonnenwelt, Hashamayim, von dem Haaretz, in diesem Dunkel. Das ist der Ort, wo wir uns entwickeln sollen. Und Die Elohim selber bleiben aber verbunden mit den Sonnenkräften, bleiben also verbunden mit diesem Hashamayim vielmehr. Schweben also eigentlich nur über der Tiefe, so wird es ja dann auch ausgedrückt schon am ersten Schöpfungstag. Also die tauchen nicht in dieses Dunkel ein, sie schaffen nur mit dem Haaretz so einen Leerraum, aber sie selber gehen dort nicht hinein. Aber etwas Interessantes passiert, das haben wir auch schon besprochen, wenn dann das Licht geschaffen wird und es dann weiter heißt und die Elohim sahen, dass es gut war, also Vayar Elohim et Haor Kitob, also es sahen die Elohim, dass das Licht gut oder schön war, was ein und dasselbe Wort ist, dann können sie das Licht deswegen sehen, nämlich in seinem Abglanz sehen, weil eigentlich leben sie im Licht. Indem sie im Licht eigentlich leben, können sie es nicht sehen. In dem, wo man unmittelbar drinnen steckt, das sieht man nicht. Man muss sich dem gegenüberstellen können. Und wie tun sie das? Sie tun das eben, indem sich diese Lichtwelt spiegelt, reflektiert wird, zurückgeworfen wird als äußerer Abglanz von dieser dunklen Erdenwelt. Also sie sehen es deswegen, weil es diese dunkle Erdenwelt Haaretz als Spiegelungsapparat, könnte man sagen, gibt, wenn man es jetzt so primitiv ausdrückt. Dadurch können sie es erleben. Dadurch entwickeln sie ihr Gegenstandsbewusstsein. Nur wir haben halt jetzt das Problem, wir sind eigentlich auf der Rückseite des Spiegels im Grunde. Weil was die Elohim da im Abglanz sehen, das ist sogar wirklich also auch die geistige Seite des Lichtes. Darum sehen sie eben, dass es schön oder gut war. Nur wir stecken hinterm Spiegel. Also wir sind ganz in der finsteren Welt drinnen, sind Teil dieser Finsterniswelt. Und müssen aber dieser Sonnenkräfte, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, dieser geistigen Sonnenkräfte teilhaftig werden, wenn wir die Schöpferkraft entwickeln wollen. Das heißt, wenn wir das Tor unseres Ich öffnen wollen, dann müssen gerade diese Sonnenkräfte, die hinausgegangen sind, durch das Tor des Ich hereinkommen. Und das heißt, die geistige Entwicklung des Menschen auf Erden verläuft so, dass er einfach einmal in diese finstere Welt versetzt wurde, dass ihm der Funke des Ich gegeben wurde. Dieser Funke bedeutet also, dass von da aus der Mensch die Möglichkeit hat, das Tor in die geistige Welt zu öffnen. Sein geistiges Streben besteht darin, dieses Tor immer mehr zu weiten. Und dass wir dann durch dieses Tor in unser Inneres hinein diese geistige Sonnenkraft hineinnehmen können, hinter der letztlich der Christus steht. Dahinter steht der Christus. Und es geht also darum, in der tiefsten Finsternis in sich, durch das Ich, durch das Tor des Ich, die geistige Sonne hereinzuholen. Und das ist genau der Weihnachtsgedanke auch. Im Grunde. Nicht nur, wenn wir zu Weihnachten die Mitternachtsmette etwa feiern, dann ist das etwas, was ja zurückgeht auf einen Brauch, der in allen Mysterien da gewesen ist, der auf die Mysterienschulen überhaupt zurückgeht, dass man in der tiefsten Nacht des Jahres, in der finstersten, in der längsten Nacht des Jahres im Inneren die geistige Sonne sucht. Und im Großen ist das eben überhaupt unsere Erdenaufgabe, im Inneren diese geistige Sonne zu suchen. Und zwar gerade eben dann, wenn die äußere Sonne, das heißt dieser äußere sinnliche Abglanz, am stärksten zurückgetreten ist. Wenn also die äußere Finsternis am stärksten geworden ist. Also es geht um das, was im Kleinen auch genannt wird, das Schauen der Sonne um Mitternacht. Etwas, was für den geistig erweckten Menschen im Grunde in jeder Mitternacht möglich ist, wobei mit Mitternacht auch nicht die äußere Uhrzeit gemeint ist, sondern eben der Zeitpunkt gemeint ist, wo man sich etwa in der Meditation jetzt ganz von der äußeren sinnlichen Wahrnehmung zurückgezogen hat, ganz ins Innere gegangen ist. Also Mitternacht ist eigentlich die Stunde, wo wir in unserem Bewusstsein am fernsten von der äußeren sinnlichen Welt sind. Das kann aber im Prinzip zu jeder Tageszeit sein, kann durch die Meditation also im Grunde zu jeder Zeit hervorgerufen werden. In der Nacht sind wir es halt, zumindest war es früher so, wenn die Menschen nicht wirklich mit dem Sonnenuntergang schlafen gegangen sind, mit dem Sonnenaufgang wieder aufgestanden sind, dann war die Mitternachtsstunde die Stunde, wo sie eben am weitesten vom sinnlichen Erleben entfernt waren und wo unter Umständen sich auch im tiefen Schlaf das Tor in die geistige Welt öffnen konnte. In sehr alten Zeiten konnten das viele Menschen noch zumindest ahnungsweise miterleben. Das Bewusstsein war in der Vergangenheit anders auch als unser heutiges. Also es war nicht diese starke Trennung vorhanden zwischen dem wachen Tagesbewusstsein und dem mehr oder weniger bewusstlosen Zustand im Schlaf. Weil heute bis auf ein paar Träume, die so durchgeistern, wobei man sich sogar an die meisten Träume dann in der Früh nicht mehr erinnern kann, gerade vielleicht noch an den Aufwachtraum mit ein bisschen Glück, aber wir träumen ja mehrmals in der Nacht. Also auf jeden Fall schon beim Einschlafen, meistens zwischendurch dann auch noch ein, zwei Mal. Da erinnert man sich in der Regel überhaupt nicht daran. Und dann dazwischen sind die Phasen, wo es sowieso ganz finster für unser Bewusstsein ist, also wo wir nichts wissen. Das war aber in der Vergangenheit eben nicht so. Es war zwar das Tagesbewusstsein viel dumpfer, viel traumartiger, viel weniger selbstbewusst als unser heutiges. Also man fühlte sich dadurch auch viel mehr verwoben mit der ganzen Umwelt. Aber dafür war das Nachtbewusstsein wesentlich heller als unser heutiges. Also es hatte eigentlich die ganze Nacht hindurch den Charakter eines heftigeren, lebendigeren oder verschwommeneren Traumes, je nachdem. Es hat also auch gewisse Schwankungen gehabt, aber es war eigentlich nie ganz finster. Und da konnte man also in sehr alten Zeiten eben wirklich um die Mitternachtsstunde, wenn gerade dieses Traumbewusstsein sich am meisten verdunkelt hat. Das war also das ist fürs Bewusstsein auch damals die dunkelste Zeit gewesen. Eben nicht ganz so dunkel wie bei uns, weil das bei uns ist ganz finster normalerweise. Damals ist es aber schon relativ finster geworden, dann konnte aber die geistige Sonne auftauchen im inneren Erleben, das geistige Licht aufleuchten im inneren Erleben. Und das wurde dann in den Mysterienschulen gezielt gepflegt, also durch entsprechende Meditationsübungen und so weiter, dass dieses Erleben der Sonne um Mitternacht, dass das stärker, bewusster, intensiver erlebt werden konnte. Also, das ist eigentlich der Ursprung der Weihnachtsmysterien, also dieses Suchen der Sonne um Mitternacht, in der dunkelsten Nacht überhaupt, da ist es eben am allerstärksten, da ist dieses Erlebnis am eindrücklichsten, wenn auch äußerlich die tiefste Nacht herrscht. Aber dazu eben, dass wir dieses Erlebnis haben können, dazu mussten wir in diese dunkle Erdenwelt versetzt werden. Rudolf Steiner gibt dazu mal folgenden Spruch: Die Sonne schaue um mitternächtige Stunde, mit Steinen baue im lebenlosen Grunde. So finde im Niedergang und in des Todes Nacht der Schöpfung neuen Anfang, des Morgens junge Macht. Die Höhen lass offenbaren der Götter ewiges Wort. Die Tiefen sollen bewahren den friedensvollen Hort. Im Dunkel lebend erschaffe eine Sonne, im Stoffe webend erkenne Geisteswonne. Also es ist damit verbunden sozusagen der Aufruf, der geistige Aufruf, diese Schöpferkraft, die einstmals die Welt gebaut hat, durch das Tor des Ich hereinzuholen. Dass diese Schöpferkraft, die da hereinkommt, das ist die Sonne, die man um Mitternacht schauen kann. Und es geht darum, mit diesen Kräften, die man so hereinholen kann, schöpferisch tätig zu werden in unserer finsteren Erdenwelt. In dieser Welt, wo wir mit Steinen bauen sollen im lebenlosen Grunde. Nicht wahr? Also auch hier, das ist eben auch die Aufgabe, gerade aus dem Erstorbenen, das umzuformen zu etwas völlig Neuem. Das ist unsere große Aufgabe. Und daher ist etwa alles, auch was wir an Technik haben, und das so jetzt nicht etwas vollkommen Verfehltes. Weil wir würden sagen, ja, arimanisch und geistfern und so. Aber es ist Teil unserer Aufgabe, auch das zu machen. Also gerade das Tote eben umzuwandeln. Es wird eine Zeit kommen, wo wir auch aus dem Toten Lebendiges erzeugen werden können. Nur muss dann die Menschheit eine andere moralische Verfassung haben, als wir sie heute noch haben. Sonst wäre es katastrophal, wenn man heute schon an diese Kräfte herankommen könnte. Aber das wird in der Zukunft kommen. Wir werden also auch aus dem Toten neues Leben entstehen lassen. Und dieses neue Leben ist dann eben nicht bloß die einfache Fortsetzung dessen, was jetzt da ist, sondern es ist wirklich ein Neubeginn eben. Es hat dann auch einen anderen, neuen Charakter dieses Lebens. Darin liegt ja die Entwicklung, dass nicht immer nur das Alte fortrollt und halt immer feiner und besser wird, aber irgendwo ist dann Zeit, dass ein neuer Einschlag hineinkommt. Und der kann aber jetzt in unserer Erdenwelt nur durch uns, durch das Tor des Ich hereinkommen. Dann mit Hilfe der ganzen geistigen Welt. Weil, wie gesagt, das Ich selbst ist eigentlich gar nicht das Schöpferische. Wenn man so will. Also da stehen wir erst an der Grenze. Aber wir holen durch das Ich diese schöpferischen Kräfte herein. Wenn wir selber, also eigene Schöpferkraft entwickeln, dann ist es in Wahrheit schon das, was über dem Ich steht, nämlich unser Geist selbst. Das ist das nächsthöhere Wesensglied, das dadurch entsteht, dass wir vom Ich her unseren Astralleib umwandeln. In dem Maße, in dem das gelingt, in dem Maße entsteht unsere ganz eigene individuelle Schöpferkraft. Die liegt aber im Geist selbst drinnen in Wahrheit. Das Ich ist die Schwelle, die Grenze im Grunde. Die Grenze, die Scheidewand ist zwischen der schöpferisch-geistigen Welt und der geschaffenen Welt. Man könnte durchaus auch sagen, das Ich ist die Schwelle. Die Schwelle, die in die geistige Welt führt. Also wenn öfters die Rede ist von der Schwelle in die geistige Welt, dann ist sie eigentlich für uns heute gegeben im eigenen Ich. Das Ich ist die Schwelle. Die ist das Tor, das hinüberführt in die geistige Welt. Und an uns liegt es zu öffnen oder es zu schließen. Und dieses Licht hereinzuholen, einmal zunächst durch das Tor des Ich, das geistige Schöpferlicht hereinzuholen, das drückt sich ja dann auch im Weihnachtsbaum aus, also in den Lichtern, die darauf sind. Das ist dieses neue Licht, das hereinkommen soll, hinter dem als allerhöchste geistige Schöpferkraft dann der Christus selber steht. Und insofern ist ja dieser Weihnachtsbaum, Sie wissen, es ist in Wahrheit ein sehr junges Symbol, dieser Weihnachtsbaum. Also es ist eigentlich nichts Altes, nichts, was so wirklich auf die alten Zeiten zurückgeht. Es gab zwar schon gewisse Vorbilder insofern, als man Lebensbäume und dergleichen in vielen Kulturen verehrt hat, schon in früheren Zeiten, aber da wird eben gerade appelliert an die alten Lebenskräfte. Also da nimmt man auch also irgendwelche immergrünen Bäume, die stark lebendig sind, die eine starke Lebenskraft in sich haben. Natürlich, der Tannenbaum hat das auch drinnen, dieses immergrüne Element. Aber es kommen eben diese Lichter dazu. Und diese Lichter sind eben dieses geistige Licht, das durch das Tor des Ich hereingeholt wird. Das ist das Neue. Also diese Verbindung im Grunde der alten Lebenskraft mit dem neuen geistigen Licht, das von oben kommt. Also da kommt etwas von unten und oben zusammen. Der Weihnachtsbaum ist etwas, was aus der Erde, aus dem Dunkeln herauswächst, und das Licht ist etwas, was bildlich gesprochen von oben, aus dem Geistigen eben kommt. Also man müsste sich vorstellen, wie sich diese Lichter eigentlich aus dem Geistigen herunter senken und diesen Baum ergreifen. Also der Weihnachtsbaum, ein recht junges Symbolum, im Grunde ist er erst in der Neuzeit entstanden. Das heißt im Bewusstseins-Seelenzeitalter. Und so im Hintergrund versteckt ist es sozusagen wirklich eine leise Mahnung an uns, eben dieses geistige Licht ganz bewusst in uns wachzurufen. Wir leben heute in dem Zeitalter, wo das beginnen sollte, müsste, dass wir bewusst dieses geistige Licht in uns erleben können. Und die beste Gelegenheit dazu ist eben die Weihnachtszeit. Da durch die ganzen heiligen Nächte hindurch ist die Möglichkeit am allerstärksten gegeben, dieses Licht in sich zu erfahren, in einer gewissen Weise. Und zwar es zu erfahren, aber jetzt mit derselben geistigen Wachheit und Bewusstheit oder sogar mit einer stärkeren Wachheit und Bewusstheit, als wir sie gegenüber der sinnlichen Außenwelt haben. Das ist nämlich der Unterschied zu der alten Art, wie man diese Sonne um Mitternacht oder in der tiefsten Mitternacht sogar erlebt hat. Damals war es eben nur ein traumartiges Erleben und heute soll es ein ganz waches Erleben sein. Das heißt, selbst wenn dann wirklich dieses Erwachen um Mitternacht beginnt, das heißt, dieses Erwachen im tiefsten Schlaf, dann ist das ein Zustand absolut wacher Bewusstheit. Also da sind wir uns ganz genau dessen bewusst, dass wir jetzt schlafen, das heißt, dass unsere Sinne geschlossen sind und dass wir aber trotzdem ganz bei klarem, wachen Bewusstsein sind, verbunden mit all dem wachen Unterscheidungsvermögen, das wir uns hier auf Erden erworben haben, das wir aber jetzt richten auf die geistige Welt, also mit dieser wachen Klarheit. Nur da sind wir natürlich noch relativ entfernt davon, das sind also noch nicht sehr viele, denen das passiert in der Nacht. Braucht also lange Schulung, wobei lange eben durchaus heißt, durch mehrere Inkarnationen in der Regel hindurch. Also wir müssen ja nicht jetzt traurig sein, wenn es in der Inkarnation noch nicht passiert. Das ist noch kein Drama. Wir müssen nur daran arbeiten. Wenn wir nicht daran arbeiten, dann wird es irgendwann ein Drama werden, weil dann schluckt uns der Ahriman irgendwann und verfinstert alles, sodass wir dieses Licht nicht mehr finden können, dass wir es vielleicht verlieren. Rudolf Steiner schildert dann auch, wie das in den alten Zeiten gepflegt wurde. Und zwar vor allem, es gab also die großen Mysterien und die kleinen Mysterien, wenn man will. In den kleinen Mysterien, von denen ich jetzt ein bisschen erzählen will, wurde gerade den Menschen, die selber noch nicht diesen geistigen Einblick, dieses unmittelbare geistige Erleben der Sonne um Mitternacht haben konnten, denen wurde in den kleinen Mysterien, das war trotzdem ein ausgewählter Menschenkreis noch, also nicht alle, aber also ein Schülerkreis war es bereits, aber die halt noch nicht so weit waren, es wirklich im eigenen geistigen Erleben bis dorthin zu bringen, dass sie die Sonne um Mitternacht schauen konnten, denen wurde in der tiefsten Nacht des Jahres in bildhafter Form, man kann sagen vorgeführt, wie dieses Erlebnis abläuft. Und das schildert Rudolf Steiner sehr genau. Ich werde das vorlesen, wie er das schildert. Ist sehr interessant, weil es kommt also zweifellos sehr nahe heran an dieses Erleben, wie man es dann wirklich in der Einweihung haben kann, also wenn man es selber erlebt. Es ist hier im äußeren Bilde dargestellt worden für die Schüler zunächst einmal. Also das waren die kleinen Mysterien. Die zeigten im Abbilde, was der Einzuweihende später erleben sollte. Und das wollen wir heute miterleben, was in den kleinen Mysterien um die mitternächtige Stunde sich zutrug. Es war dasselbe allenthalben in den ägyptischen Mysterien, in den eleusinischen Mysterien, in den Mysterien Vorderasiens, in den babylonisch-chaldäischen, ebenso wohl als in den Mysterien des persischen Mithras-Dienstes und den indischen Brahma-Mysterien. Überall erlebten die Schüler dieser Mysterienschulen dasselbe um die mitternächtige Stunde der Weihenacht. Schon zeitig am Vorabend versammelten sie sich. In stillem Denken mussten sie sich klar machen, was dies wichtigste Ereignis bedeutete. Sie saßen in tiefem Schweigen, im Dunkel beieinander versammelt. Wenn dann die Mitternacht herankam, hatten sie schon stundenlang so gesessen im dunklen Raume. Gedanken der Ewigkeit durchzogen ihr Inneres. Dann, gegen Mitternacht, erhoben sich geheimnisvolle Töne. Sie durfluteten den Raum im Anschwellen und Abschwellen. Die Schüler, die diese Töne hörten, wussten, das ist die Sphärenmusik. Tiefe, weihevolle Andacht erfüllte ihre Herzen. Dann wurde es schwach hell. Das Licht ging aus von einer schwach erhellten Scheibe. Diejenigen, die das sahen, wussten, dass diese Scheibe die Erde vorstelle. Die erhellte Scheibe wird dann dunkler und dunkler, bis sie zuletzt ganz schwarz ist. Zugleich wurde es im Raum ringsum heller. Diejenigen, die das sahen, wussten, dass das schwarze Rund die Erde darstelle. Die Sonne, die sonst aber die Erde durchleuchtet, ist verhüllt. Die Erde kann die Sonne nicht mehr sehen. Dann bildete sich um die Erdenscheibe, nach außen verlaufend, Kreis um Kreis, in Regenbogenfarben. Diejenigen, die das sahen, wussten, das ist die Iris. Dann erhob sich um Mitternacht allmählich anstelle des schwarzen Erdenkreises ein violett-rötlich leuchtender Kreis, auf dem stand ein Wort. Dies Wort war verschieden, je nach den Völkern, deren Glieder dieses Mysterium erleben durften. In unserer heutigen Sprache würde das Wort lauten Christus. Diejenigen, die das sahen, wussten, das ist die Sonne. Sie erschien ihnen in der mitternächtigen Stunde, wenn die Welt ringsum im tiefsten Dunkel ruht. Den Schülern wurde klar gemacht, dass sie jetzt in Bildern erlebt hätten, das, was man in den Mysterien nennt, die Sonne um Mitternacht schauen. Also ein Erlebnis, das hier äußerlich den Schülern vorgeführt wurde, das aber ein sehr gutes Abbild dessen ist, was innerlich der Eingeweihte erleben konnte. Das heißt, die Vorbereitung besteht darin, bei ganz wachem Bewusstsein sich völlig zu lösen von der sinnlichen Wahrnehmung. Das ist natürlich in der Nacht leichter. Und daher hat eine solche Meditation, geht leichter, also wenn es überhaupt die längste, die finsterste Nacht des Jahres ist. Jetzt ganz in diesem Erleben des Dunkels zu verharren, lange Zeit. Wirklich für Stunden. Für Stunden zu verharren, bloß in diesem Erleben der Dunkelheit. Und nicht einzuschlafen dabei. Das ist schon schwierig. Auch nicht irgendwelche alltäglichen Gedanken, was muss ich denn mal nur einkaufen gehen. Das sollte auch nicht Gott durch die Seele geistern. Also es soll eigentlich ganz dunkel sein im Erleben der Seele und trotzdem wach. Es ist also sehr, sehr schwer, das herzustellen, dieser Zustand. Natürlich, also eben in völlig innerem Schweigen. Gedanken an die Ewigkeit dürfen das Innere durchziehen, wie wir gehört haben. Also Gedanken der Ewigkeit durchzogen ihr Inneres. Aber also auch nicht irgendwelche spekulativen Gedanken. Und dann, das ist das Interessante, bevor etwas noch zu sehen ist, bevor also die Imagination da ist, wird ein inneres Tönen erlebt. Die Sphärenharmonie, wie es Herr Steiner schildert. Also Inspiration, das Ganze beginnt also aus der Inspiration sich heraus zu gestalten und geht dann erst in die Imagination über. Und hinter der Inspiration steht in Wahrheit natürlich die Intuition sogar, also wo wir uns wirklich geistig versetzen in das Bewusstsein höherer geistiger Wesenheiten. Es geht also darum, man kann es auch so schildern, das ist jetzt der umgekehrte Weg, dass man sagt, wir müssen den Weg suchen, dass unser Bewusstsein erwachen kann im Bewusstsein anderer, höherer geistiger Wesenheiten. So kann man es auch schildern. Und das Erste, was wir eben dann erfahren, ist ein Tönen. Es beginnt also zu tönen, die Sphärenmusik beginnt zu tönen, es beginnt unter Umständen dann zu sprechen auch, also es beginnt die Inspiration. Und dann wird es allmählich hell in diesem Dunkel. Dieses Dunkel ist ja zunächst also der Repräsentant für die Erdenwelt. Das ist der Repräsentant unserer finsteren Erdenwelt, also dieses Haaretz, wie es am Anfang heißt. Und diese Erdenwelt beginnt jetzt zunächst einmal schwach sich zu erhellen. Also als schwach erhellte Scheibe sich herauszubilden. Das heißt, wirklich im Mittelpunkt des Bewusstseins steht jetzt also eine schwach schimmernde Scheibe, ein schwach schimmernder Kreis. Und jetzt geht das so weiter, indem man sich also auf diese schwach schimmernde Scheibe konzentriert, beginnt sie sich aber wieder zu verdunkeln. Also sie ist aus dem Dunkel aufgetaucht, alles war dunkel, dann taucht diese hellere, schwach helle, wirklich eine sehr schwach helle Scheibe auf. Und dann konzentriert man sich darauf, und je stärker man sich darauf konzentriert, umso dunkler wird sie wieder. Und dafür beginnt sich aber der Umkreis aufzuhellen. Also das ganze Umfeld wird jetzt heller. Und diese Scheibe im Mittelpunkt wird immer tiefer und tiefer und tiefer schwarz, also immer finsterer. Wird also zu einem sehr eindrücklichen Erlebnis, was der Charakter unserer Erdenwelt eigentlich ist, seelische Finsternis. Eigentlich ist das der Ort der seelischen Finsternis hier. Das beginnt man also in dem Moment sehr, sehr nachhaltig zu spüren. Aber es wird heller im Umkreis. Es wird heller im Umkreis. Das heißt, wir werden jetzt gewahr dieses geistigen Lichtes, das diese Erdenwelt umstrahlt und leuchtet. Aber außen vor bleibt zunächst, also nicht hinein kann, aber rundherum ist um unsere Erdensphäre. Und es baut sich jetzt Ring für Ring also auf in den Regenbogenfarben. Beginnend also vom dunklen violetten Rand, der sich also direkt an die schwarze Scheibe ansetzt. Da sind genau wieder die Gesetze der göttlichen Farbenlehre wieder zu erkennen drinnen. Also es beginnt sich das Dunkel am Rand aufzuhellen zum Violetten, geht dann übers Indigo, übers Blaue, ins Grüne über, ins Gelbliche, Orangefarbene und schließlich ins Rote. Also da kommt man dann schon praktisch bis an die Weltenperipherie mit dem Roten. Also so in konzentrischen Kreisen enthüllt sich das, und Kreise, die aber auch immer größer werden und schließlich das ganze Bewusstseinsfeld erfüllen bis auf diesen schwarzen Punkt oder diese schwarze Scheibe in der Mitte. Das ist die Iris, oder also die Göttin der Morgenröte, wie auch immer. Also, wo man erlebt, also wie dieses geistige Licht die Finsternis zu durchdringen beginnt. Allerdings die Finsternis zunächst, die um die Erde noch war vorhin, weil vorher haben wir alles als finsteren Fleck nur gehabt. Aber wir sehen jetzt also, wie das geistige Licht hereinströmt, könnte man sagen, heranströmt an die Erde, und indem es heranströmt an die Erde, wird Schritt für Schritt Sphäre um Sphäre aufgehellt. Man kann also sehr gut auch natürlich sagen, dass das die Planetensphären sind, die mit diesen Farbkreisen zu tun haben. Also Sphäre für Sphäre wird erhellt dadurch. Vorher haben wir es in Tönen gehört, wie wir gesagt haben, wenn die Inspiration kommt, hören wir eigentlich diese Sphärenklänge, obwohl wir noch nicht sehen die einzelnen Ringe sozusagen, die einzelnen Sphären. Aber wir hören sie zuerst, also im geistigen Erleben. Und dann beginnen wir sie eben Schritt für Schritt auch zu sehen im imaginativen Erleben. Und wenn jetzt diese Regenbogenfarben ganz ausgebildet sind, dann beginnt sich im Inneren diese schwarze Scheibe, die die Erde darstellt, auch aufzuhellen. Also wir gehen eigentlich jetzt mit dem geistigen Licht bis an die Peripherie, und wenn wir sozusagen über die Peripherie hinausgehen würden, aber da kommen wir schon in die Unendlichkeit im Grunde, kommen wir jetzt im Grunde durch die Mitte wieder heraus. Also diese ganze kosmische Sonnenkraft, die kommt jetzt durch die Mitte, wieder durch den schwarzen, finsteren Kreis herein und beginnt den aufzuhellen, aber so, dass man könnte sagen, sich jetzt die beiden äußeren Enden des Spektrums, und was sind die äußeren Enden? Das war auf der einen Seite das Rote, auf der anderen das Violette. Also es ist nicht wahr, schwarzer Kreis, der nächste Ring ist Violett. Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange, Rot. So, und jetzt muss man sich denken, dieses Rot kommt jetzt durch die Mitte herein, von der einen Seite, von der anderen Seite vom Kreis, von der Peripherie des schwarzen Kreises selber kommt das Violett hinein, und das durchdringt sich. Und es entsteht jetzt so eine rötlich-violette Farbe, wie es Rudolf Steiner da ganz deutlich beschreibt. Also anstelle des schwarzen Erdenkreises entsteht jetzt ein violett-rötlich leuchtender Kreis. Und der entsteht eben dadurch, dass dieses Rot, das an der Peripherie war, durch die Mitte hereinkommt, und dem strömt entgegen das Violett, das sich unmittelbar am Rand dieser schwarzen Erdenscheibe gebildet hat. Das durchdringt sich. Und dieses rötlich-violette, das ist eigentlich in Wahrheit die Pfirsichblütfarbe, nichts anderes. Das ist die Pfirsichblütfarbe, die da aufleuchtet. Also der sehr, sehr starke, wie soll ich sagen, vibrierende Energie gerade ausstrahlt. Die ist ja sehr, sehr intensiv eigentlich, diese Pfirsichblütfarbe. Die hat was sehr, sehr Lebendiges. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Und in diesem Licht, in diesem pfirsichblütfarbigen Leuchten, da kommt jetzt also die geistige Sonnenkraft, letztlich der Christus, herein. Und darum sagt dem Rudolf Steiner, und hier war jetzt dann zu lesen, ein Wort, das in unserer Sprache eben heißen würde Christos oder Christus. Und in anderen Sprachen halt aber immer der Hinweis war auf den Sonnengeist, wie er dort verehrt wurde, der also da hereinkommt und der in allen diesen Mysterien im Grunde der Hinweis, die Hindeutung auf den Christus war, der dahinter steckt, zumindest. Und auch dieses wie es Rudolf Steiner ja schildert, dass es das jetzt zu lesen war, also in diesem violett-rötlich leuchtenden Kreis in der Mitte jetzt, auf dem stand ein Wort. Also man liest jetzt etwas, es ist ein Lesen in der geistigen Welt. Also das ist jetzt auch dieses okkulte Lesen, wenn man so will, gehört auch zur Stufe der Inspiration. Inspiration heißt, wir hören etwas zunächst als Klänge, das kann sich dann zu Worten formen, das kann aber auch verglichen werden mit unserem Lesen von Worten. Das heißt einfach, man darf es jetzt nicht so vorstellen, da ist jetzt irgendwas hingeschrieben einfach. Das ist eine zu sinnliche Vorstellung, sondern es heißt nur, wenn wir lesen können in der geistigen Welt, heißt das, dass wir das, was wir sehen, unmittelbar verstehen können, entziffern können, dass es unmittelbar Bedeutung für uns hat. Also so wie wir meine Schrift lesen und verstehen, was damit gemeint ist, so schauen wir dann das an, was da vor unserem geistigen Auge sich abspielt und wir wissen, was es bedeutet. Das heißt, wir verstehen seinen Sinn und seinen Zusammenhang im Anschauen. Das ist das okkulte Lesen. Und unsere Buchstaben und dergleichen sind dann also halt höchstens äußere sinnliche Nachbildungen bestimmter Symbole, die man da erlebt, bestimmte Zusammenhänge, die man erleben kann dabei. Dann war noch etwas Wichtiges, nachdem Geistesschüler dieses Erlebnis hatten, also in den kleinen Mysterien eben nur im Bilde dargestellt, dass das erlebt hatten, also wie das genau dann gemacht wurde, schreibt Steiner nicht, also welche Handierungen da gemacht wurden, dass die Schüler zu dem Erlebnis kommen konnten, weil es ist durchaus als äußeres sinnliches Erlebnis zunächst gemeint, in den kleinen Mysterien. Also da haben sie irgendwie geleuchtet und so weiter, also mit guter Kenntnis der goethischen Farbenlehre oder zumindest dessen, was dahinter steckt. Und danach, nachdem sie das erlebt hatten, dann wurden die Schüler geführt in eine Höhle, also aus totem Stein, klar, Höhlen sind in der Regel aus totem Stein. Und dort wurde ihnen aber gezeigt, wie also aus dem toten Stein Ehren heraussprießen, wie also aus dem toten Stein das Leben entsteht. Und dann wurde ihnen eben gezeigt, also oder erklärt die symbolische Bedeutung dessen, dass es also darum geht, wenn diese Sonnenkraft hereingeholt wird, dass dadurch eine Kraft hereinkommt, die aus dem Toten, aus dem Abgestorbenen Neues Leben erwecken kann. Das sollte damit ausgedrückt werden. Das heißt, also für uns, wir können, wenn wir diese geistige Kraft hereinholen, dort, wo die alte Schöpfung bereits völlig zum Ersterben gekommen ist, können wir durch unser schöpferisches ein neues, höheres Leben hineinführen. Gerade also in das Tote. Also die äußere Lebenskraft sozusagen muss abnehmen, es muss zu diesem Sterben kommen, damit aus dem Inneren heraus, durch das Ich, eine neue geistige Lebenskraft, die letztlich dann auch physische Lebenskraft oder ätherische Lebenskraft wird, heraussprießen kann. Also Steiner weist auch dann darauf hin, dass das ist, was im Johannesevangelium angedeutet wird in den Worten des Johannes, wo er sagt, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Der Johannes und die Johannezeit, das ist ja also der Repräsentant für diese alten Kräfte, die also mit der äußeren Sonne hereinkommen, aber die müssen abnehmen, damit aus dem Inneren die innere Sonne die Führung übernehmen kann. Also ein neues Leben muss entstehen aus dem Toten. Und da ist jetzt Folgendes auch interessant. Und damit nähern wir uns wieder an den Weihnachtsbaum ein bisschen heran, über den ich heute noch ein bisschen, nämlich über die Symbole des Weihnachtsbaumes, ein bisschen wieder mal in Erinnerung bringen will. Angeregt, wenn mir irgendwer mal wieder gefragt hat in letzter Zeit, ja, was ist denn da drauf auf so einem anthroposophischen Weihnachtsbaum? Bei dem Weihnachtsbaum in der Schule haben sie mich gefragt. Ja, ist ja rot und grün, die Farbe ist ja schön und ist da noch irgendwas zu beachten? Und da gibt es eben ja, diese schönen Weihnachtssymbole, die oder Steine, ich kann es da nicht austeilen, aber bei Zetern. Und das passt sehr gut in unser Thema hinein. Also die Genesis spricht von der Trennung von Himmel und Erde. Mit dem hat es begonnen. Diese Trennung von Himmel und Erde ist zugleich die Trennung, wie soll man sagen, des himmlischen Lebens von dem Absterbenden auf Erden. Diese dunkle Erdenwelt ist zugleich die ersterbende Welt, wenn man so will. Also auf die sich zwar jetzt zunächst einmal die ganze Schöpferkraft der Elohim zwar konzentriert, also zunächst einmal ist es eine sehr aufblühende Welt, aber sie ziehen sich immer mehr selber zurück und überlassen diese Welt sich selbst und dadurch ist sie im Grunde zum Sterben verurteilt. Und in der Phase sind wir schon längst drinnen, also dass die Entwicklung der Erde eigentlich eine nach abwärts ist, die natürliche Entwicklung der Erde. Und man kann das jetzt auch in einem anderen Bild schildern und das führt uns dann unmittelbar zum Weihnachtsbaum. Man kann es nämlich auch diese Scheidung von Himmel und Erde, also in eine Lebenswelt und in eine Todeswelt, wenn man will, kann man auch in Zusammenhang bringen mit der Trennung des Baums der Erkenntnis vom Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ist eben das, was mit den Sonnenkräften hinausgeht und uns auf Erden bleibt, der Baum der Erkenntnis, aber verbunden damit, dass er zugleich auch der Baum des Todes ist, wenn man so will. Also, dass er zugleich mit den Todeskräften verbunden ist. Und zunächst heißt es ja dann, also erst recht, also wenn dann der Sündenfall, wenn sich das vollzieht, also was ja erst im Anschluss an das Sechstagewerk passiert, also die luziferische Versuchung und der Rausschmiss aus dem Paradies, der folgende, das heißt ja dann, also erst, der Herr sollte also vom Baum, wenigstens vom Baum des Lebens nicht mehr essen. Also der Baum der Erkenntnis, von dem haben wir genascht, den haben wir im Grunde zu uns hergenommen, aber, also wir naschen heute noch immer fleißig davon, aber vom Baum des Lebens sollten wir zunächst einmal getrennt sein, um den nicht auch noch zu verderben. Wenn wir aber jetzt die Schöpferkraft durch das Ich hereinholen in der Form, dass wir sozusagen die Sonne um Mitternacht schauen, sie zumindest also wach werden lassen in uns, und das bereiten wir jetzt im Grunde schon vor, selbst wenn wir es noch nicht bewusst erleben können, heißt das ja dazu nicht, dass nicht diese geistigen Kräfte bis zu einem gewissen Grad schon hereinkommen können. Wir müssen halt nur noch lernen, das Bewusstsein stark genug zu machen, um das auch mitzuerleben. Dann sind wir erst dort, wo wir wirklich hin müssen und hin wollen. Aber natürlich kommt jetzt auch schon Geistiges herein, kann hereinkommen, wenn wir uns geistig entwickeln. Also noch lange bevor wir es schauen, ist es schon da natürlich. Und das, was wir da jetzt als innere Sonne aufleuchten lassen, mit dem kommen aber die Kräfte des Baums des Lebens wieder in uns herein. Also jetzt ist die Zeit, wo wir sehr wohl also vom Baum des Lebens auch essen sollen oder, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, uns durchdringen sollen. Also eigentlich essen wir die nicht von außen, sondern die strömen in uns hinein, diese Kräfte des Baums, des Lebens. Und das ist eben dieser neue Paradiesesbaum eigentlich, wo der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis eng ineinander verschlungen sind. Die sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden darin. Dafür steht der Weihnachtsbaum als Symbol. Also er ist nicht bloß Symbol des Baums des Lebens allein, sondern er ist Symbol für die Durchdringung beider Bäume. Und wie diese Durchdringung passiert, das soll ihm angedeutet werden durch diese Symbole, die jetzt auf dem Weihnachtsbaum neben den Kugeln und den Kerzen, neben den Lichtern gehängt werden sollen, noch Steine, also die soll eine Anregung dazu geben. Das ist relativ stark vergrößert, dann ist es ein bisschen unscharf.
Jetzt zu wenig,
hoppala.
Also du brauchst das jetzt.
Nein, ich brauch's nicht, ich hab erst kleine Zeit. Nicht verzählt. So. Also einerseits sieht man da mal so eine S-förmige Linie mit den Planetensymbolen. Beginnend unten mit dem Saturn, dann der Kreis, der da ein bisschen schwarz geworden ist, ziemlich schwarz, das sollte eigentlich heller sein, das ist die Sonne, Mond, Mars, der Merkur, Mars-Merkur, das ist immer der Repräsentant für unsere Erdenwelt, Jupiter, Venus und dann gibt es nichts mehr. Worauf weist uns diese Reihenfolge hin? Das ist nicht die Reihenfolge, wie sie von der Sonne oder von der Erde aus gesehen angeordnet sind, weil da müsste es ja gehen, also von der Erde aus gesehen Mond, dann kommt Merkur, wenn wir jetzt die okkulte Reihenfolge nehmen, also Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn. Mit der Reihenfolge stimmt das also nicht überein. Aber es ist die Reihenfolge, die mit den Wochentagen zum Beispiel übereinstimmt, also beginnen mit dem Samstag, mit dem Sabbat, also das heißt mit dem Tag der Ruhe, mit dem siebten Schöpfungstag, wenn man so will, beginnen. Sabbat, also Samstag, Saturn, Sonntag, Montag, Dienstag, das ist der Marstag, Dies, Merkurstag, Mercury, Mittwoch, Jupitertag, der Donnerstag, Venus oder Freiertag, der Freitag. Und dann wären wir wieder beim Samstag. Also, und was drückt sich in dieser Reihenfolge der Wochentage aus? Nur die großen planetarischen Entwicklungsstufen. Vom alten Saturn über die alte Sonne zum alten Mond, dann hinein in die Erdenentwicklung. Die Erdenentwicklung, die zwei Hälften hat. Eine erste Hälfte, die Marshälfte ist, wo sehr stark die Marskräfte wirksam sind, noch nachwirken natürlich. Und die zweite Hälfte, die geistig aufsteigende, aber physisch absteigende Phase der Entwicklung, in der wir jetzt drinnen sind, repräsentiert durch die Merkurkräfte. Wir haben ja das, ich glaube, das letzte oder vorletzte Mal auch darüber gesprochen, dass alle großen Eingeweihten sind Merkur-Eingeweihte. Also diese Merkurkräfte sind etwas ganz Wichtiges, weil das sind die, die uns unmittelbar in die Zukunft hineinführen. Also jeder geistig entwickelnde, sich entwickelnde oder geistig strebende muss also vor allem mit diesen Merkurkräften sehr, sehr stark arbeiten. Hinter den Merkurwesen, das sind die also, die hinter den Eingeweihten auch stehen. Und aus dem soll dann die Entwicklung möglich werden, dass der neue Jupiter, das neue Jerusalem entstehen kann. Und dann wird der Venuszustand kommen und ein letztes, der Vulkanzustand, für den gibt es kein eigenes Zeichen. Das ist im Grunde eine Wiederholung des Saturnzustands, aber auf einer viel, viel höheren Ebene. Wird dann auch eine Welt nur sein, aus Wärme gewoben. Aber in ganz anderer Weise, als das eben auf dem alten Saturn der Fall war. Also das ist, wenn man so will, der eine Symbolkreis oder die eine Symbolkette, um die es da geht. Und dann gibt es die eigentlichen Weihnachtszeichen. Naja, unten die ganze Entwicklung, das sagten wir ja, und da ist der Weihnachtsbaum so ein schönes Symbol dafür, also dass diese Kräfte, die aus der Erde, aus der finsteren Erde stammen, dass die ergriffen werden von dem geistigen Licht von oben. Das heißt, wir müssen aber zunächst einmal diese Kräfte aus der Erde herausholen. Und der Repräsentant für diese Kräfte der Erde ist das Viereck ganz unten, das Quadrat. Unten das pythagoreische Quadrat, könnte man es auch nennen. Das ist also ein Symbol für das feste Erdenelement. Es ist Symbol überhaupt für die vier Elemente, die Erdenwelt ausmachen. Also das heißt für das Stoffliche, wenn man so will, oder was hinter dem Stofflichen gestaltenden Kräften stehen. Also für Erde, Wasser, Luft und Feuer bis zu einem gewissen Grad. Also soweit es eben das Äußere Feuer ist. Man kann es nehmen als Symbol für die Vierheit des Menschen, aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. Weil das Ich ist zunächst etwas, was ja hier, was wir in Empfang nehmen, hier auf der Erdenwelt. Also wir kriegen eigentlich, also der Funke des Ich wird gezündet in dem Moment, wo der Mensch die Erdenwelt betritt. Das heißt, da war die Voraussetzung dafür auch, dass der feste Erdboden, das feste Erdelement etwa zur gleichen Zeit entstanden ist. Also solange die Erde noch flüssig, in einem flüssigen Zustand war, konnte also dieser Funke des Ich noch nicht sich in den Menschen hineinsenken. In dem Moment war die feste Erde betritt. Daher gehört dieses Ich zunächst einmal also auch ganz deutlich zu unserer Erdenwelt dazu, obwohl es auch auf der anderen Seite natürlich das Tor in die geistige Welt ist. Aber in der Art, wie unser menschliches Ich ist, mit der damit verbundenen Freiheit, die möglich ist, können wir es nur erreichen, wenn wir also hier fest auf der Erde stehen. Also daher gehört das sehr wohl auch zu diesem Quadrat, zu diesem Viereck da dazu. Solche Symbole kann man immer also in mehrfacher Hinsicht lesen, eben als überhaupt Symbol für das Erdelement, als Symbol für die vier Elemente, die die Erdenwelt ausmachen, aber auch als Symbol für die vier unteren Wesensglieder des Menschen.
Auch vier Temperamente.
Für die vier Temperamente, sicher. Sicher, weil die Temperamente hängen auch da ganz stark mit den Elementen zusammen, richtig. Richtig. Also alle diese Dinge, die uns zu einem festen Erdenmenschen machen. Das ist der tragende Stamm des Ganzen, möchte ich sagen, des ganzen Weihnachtsbaums. Sonst wäre das irgend so ein weiches Schlingpflanzerl, das so am Boden kriecht irgendwie oder was, aber nicht feststehen kann. Also, dass der ganze Baum einen festen Stand hat, dazu muss dieses Quadrat da sein. Darüber soll sich aber sehr wohl die höhere Dreiheit erheben, das Dreieck darüber, das man zum Beispiel nehmen kann als Symbol für die noch zu entwickelten höheren geistigen Wesensglieder, also das Geist selbst, den Lebensgeist und den Geist des Menschen. Das, in der Zauberflöte werden es angedeutet durch die drei Knaben etwa. Da gibt es die drei Damen zuerst, das ist also für die drei Seelenkräfte stehen die, also für die Empfindungsseele, für die Verstandesseele, für die Bewusstseinsseele, ähnlich dann im Mysterium Drama Steiners, da gibt es auch die drei Seelenschwestern der Maria, da gibt es also die Astrid, die Luna und die Philia, die sind, haben also auch eine ähnliche Aufgabe, also Repräsentanten für die drei Seelenkräfte. Darüber aber gibt es die drei Geisteskräfte, die für uns ein bedeutendes Geist selbst, den Lebensgeist und den Geist des Menschen. Dafür steht dieses Dreieck.
Im Mysterium Drama.
Ja, gibt es für die geistige, ja gibt es auch. Das sind dann die drei Könige, die, also der German, der Romanus und der Theodosius. Nicht der Retardus. Der Retardus ist der, der das eben alle drei noch durcheinander gemischt hat. Da würde das dann noch ein bisschen in die Vierheit untergezogen werden. Aber die drei, weil der Theodosius ist der Geist der Liebe, das heißt, er ist das vergeistigte Fühlen, wenn man so will. Man hat den German, wo auch steht, also er ist der Geist des Erdgehirns, also das ist das vergeistigte Denken. Und es gibt den Romanus, der Romanus steht für die Willenskraft, ist also die vergeistigte Willenskraft. Der ist der Tatkräftige, also der alles mit Kurbeln und Ding erledigen will. Also ist genauso drinnen, oder im Goethes Märchen, aus dem ja dieses Mysterium der Hammersteiners entstanden ist, sind es eben die drei Könige und der vierte, der Retardus, ist dann der gemischte König, also wo alles noch unorganisiert durcheinander rennt. Und man kann es natürlich auch nehmen als Bild dafür, dass wir eben diese Dreiheit ausbilden müssen. Also zum Beispiel auch, dass wir denken, fühlen, wollen wirklich trennen müssen voneinander. Und es trotzdem aber durch das Ich, das jetzt im Zentrum des Dreiecks stehen würde, dann haben wir eh fast das Bild für das göttliche Auge, weil das Dreieck, also das Zeichen für die Trinität ist ja oft also das Dreieck mit dem Auge in der Mitte. Also, dass wir das entwickeln müssen, dass Denken, Fühlen und Wollen völlig auseinandergehen, nur durch die Kraft unseres Ichs verbunden sind, aber nicht von selber einfach durcheinander fluten. Und der Einweihungsweg geht ja dorthin, dass diese Kräfte immer mehr auseinanderdriften, und es geht auch der natürliche Entwicklungsweg, wenn man so will, dorthin. Sie sind das im Vergleich zur alten Zeit schon sehr, sehr viel stärker getrennt. Und es ist sogar die Gefahr, dass wenn wir es dann nicht durch das Ich den Zusammenhalt bewirken, aus Freiheit bewirken, dass sie dann wirklich ganz auseinanderfallen, und dann macht das Denken ganz was anderes, als das Herz empfindet oder vielleicht nichts mehr empfindet, wie auch immer. Und der Wille, der geht überhaupt eigene Wege. Nur ist er dann meistens nicht mehr das, was man als Wille bezeichnen könnte, sondern eher was Triebhaftes, also was ganz aus dem Egoismus jedenfalls kommt. Also da sind wir schon ein bisschen in der Gegend heute. Also, weil wir haben eben sehr viel dieses völlig herzlose Denken. Also wir müssen zwar einerseits also ein Denken entwickeln können, das sich nicht durch Gefühle beeinflussen lässt, andererseits müssen wir aber auch das Fühlen daneben in gleicher Weise entwickeln und auf den gleichen, wie soll ich sagen, Gegenstand oder auf das gleiche Gegenüber richten. Ich kann also nicht nur, wenn jetzt was soll mit dem Menschen passieren, nur es aus dem Kopf heraus entscheiden, sondern es muss auch das Herz mitsprechen. Nur automatisch tut es das heute nicht mehr. Das ist das Problem. Darum haben wir oft so nüchterne, kalte, herzlose Entscheidungen in vielen Fällen. Ich meine, in manchen Situationen sind vielleicht auch Entscheidungen nötig, die sehr schmerzlich sind. Nur dann muss man sich aber diesem Schmerzlichen auch stellen. Das tun ja die meisten Menschen dann nicht. Ja, sie entscheiden gern kalt über das Schicksal der anderen und spüren dabei gar nichts. Also das heißt, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, die vielleicht Leid über viele Menschen auch bringt, aber im höheren Sinn für die Entwicklung einfach unumgänglich ist aus irgendeinem Grund, oder es würde sonst noch größeres Leid entstehen. Das kann ja sein, also namentlich politisch Verantwortliche das so müssen unter Umständen solche schmerzlichen Entscheidungen treffen. Nur dann hätten sie eigentlich die Verpflichtung, auf der Herzebene alles das auch zu durchleiden und zu durchleben, was damit verbunden ist, und nicht einfach unberührt heute entscheiden, weil sie eh bequem im Trockenen sitzen. Was so langsam nicht selber betrifft, ist es ja leicht, kalt darüber zu entscheiden. Also, es darf eben dieses Dreieck nicht in drei drei unabhängige Linien oder in drei Punkte zerfallen, sondern es muss den Zusammenhalt trotzdem bewahren, aber durch das Ich, das in der Mitte steht. Also das ist ganz wichtig, diese Dreiheit, diese geistige Dreiheit zu entwickeln. Denn wenn wir entwickeln, also dieses eigenständige, unabhängige Denken, Fühlen und Wollen, es aber durchs Ich zusammenhalten, bedeutet das ja eine Erhöhung und Vergeistigung von Denken, Fühlen und Wollen im Grunde. Denken, Fühlen und Wollen sind Kräfte, die vor allem im Astralleib wirken, also im Seelischen, sind ja Seelenkräfte, nicht wahr? Und indem sie sich trennen voneinander, aber durch das Ich zusammengehalten werden, bedeutet das zugleicherweise, dass wir uns den Astralleib umarbeiten langsam zum Geist selbst. Also das kommt als Ergebnis heraus. Und das Geist selbst ist, wie wir heute schon gesagt haben, das eigentlich Schöpferische dann in uns. Das Ich ist das Tor, durch das Schöpferisches herein kann. Da kann von anderen geistigen Wesen was herein, da kann aber auch von unserem Geist selbst etwas herein. Nicht wahr? Das ist, steht auch auf der anderen Seite. Das Geist selbst steht nicht unmittelbar in der physischen Welt, sondern es steht eben in der geistigen Welt. Kann aber auch durch dieses Tor unseres Ichs herein. Also dafür steht das Dreieck. Dann wird es interessant mit den Symbolen. Da ist einmal diese Linie mit dem Alpha und Omega, also knapp über dem Dreieck, das ist eine gestrichelte Linie und links ist das Alpha, also das A, und das Omega, also das ist ein großes griechisches Alpha eigentlich, das A. Schreibt man ja genauso wie unser A, das große griechische Alpha. Und das Omega ist ein Anfang und Ende der Entwicklung. Und etwas darüber, über dieser Linie, ist ein ganz merkwürdiges Zeichen, so ein T mit einem Henkel dran, wenn man so will. Das ist das Tarock-Zeichen, sagt Rudolf Steiner. Also das steht auch hinter den Tarotkarten etwa heute. Das sind 78 Karten, also im Original sind es 78 Karten und davon gibt es also 22 Trümpfe und dann die restlichen Karten, also die restlichen 56 müssen es dann sein, ja. Bitte? Großen und kleinen Arkana, genau. Also die 22 sind die großen Arkana. Also das heißt, die haben mit der großen geistigen Entwicklung zu tun und die kleinen Arkana, also mehr mit dem irdischen Bereich. Und das Interessante ist, also die 22 großen Arkana stehen natürlich auch mit einem gewissen Zusammenhang mit den Buchstaben des hebräischen Alphabets. Das möchte ich nur so einmal andeuten. Wir werden uns jetzt dann eher baldigst mit dem hebräischen Alphabet und wie das die Kabbala sieht und was da dahinter steckt, etwas näher beschäftigen. Aber da gibt es eben auch den Brückenschlag, diese 22 großen Arkana hängen auch mit den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes zusammen. Also da werden uns noch interessante Zusammenhänge aufgehen, denke ich. Und im Prinzip ist dieses Tarotspiel, diese Karten, wofür stehen sie eigentlich? Das Ganze gehört nämlich zu diesem Alpha und Omega im Grunde dazu. Im Grunde sollte in Bildern angedeutet werden, die ganze Entwicklung eben vom Anfang bis zum Ende. Die Entwicklung letztlich vom alten Saturn bis dann zum Vulkanzustand am Ende der Planetenkette, wenn man es im ganz Großen nimmt. Wenn man es im Kleinen nimmt, das ist halt die Entwicklung vom Erdenanfang, also von unserer jetzigen Erdenentwicklung bis zum Erdenende, kann man auch, also man kann es in verschiedenen Dimensionen einfach sehen. Aber im Grunde ist es auch das, was in der Akasha-Chronik dann festgeschrieben wird. Und das Ganze soll eigentlich, wie soll ich sagen, eine Hilfe sein, die Imaginationen lesen zu können, die in die Akasha-Chronik geschrieben sind. Das steckt dahinter. Ich meine, das steckt auch hinter dem Quantenlegen und weiß Gott was, wie weit das funktioniert. Das ist wieder eine andere Sache, wie weit die Leute was davon verstehen. Aber das ist der Ursprung.
Im Physischen am Baum, ja, es ist ja der Kreis, das Alpha und Omega.
Ja.
Und ich stelle mir diese Planetenlinie auch so um den Baum geschwungen vor.
Ja, so ist es auch. Ja, ja, richtig. Also da ist es halt nur flach, aber natürlich, das ist geht räumlich herum.
Ja, ja. Von der Lemniskarte aus, gell?
Geht eigentlich von der Lemniskarte aus. Man kann sich jetzt also ja das Ergänzdenken durch eine zweite unsichtbare Hälfte, dann hat man die Lemniskarte.
Und was noch interessant ist, weil es endet ja beim Venus.
Ja.
Und geht weiter. Mhm. Beim Vulkan, beim Saturn, wenn du die Lemniskarte ziehst.
Ja. Ja, ja.
Schließt nämlich beim Saturn an. Das heißt,
genau.
Das hat man vorhin gesagt,
genau.
Geht zum Saturn wieder zurück.
Genau, genau. Genau, also man muss es einfach nur weiterzeichnen sozusagen. Wobei das dann wirklich so eine wunderschöne, räumliche Lemniskarte ist.
Ja.
Also, das ist eine sehr interessante geometrische Figur, ja, dann sogar.
Die aufstrebende Richtung ist wirklich ein Stand, der unten wurzelt.
Ja, ja, ja.
Und hinauf geht.
Und hinauf geht. Hinauf geht, richtig. Richtig. Und da im mittleren Bereich, dadurch dringt sie einerseits also diese geschlungene Linie mit den Planetensymbolen, mit diesem Kreis, wie du richtig sagst, der ist eigentlich ist von dem Alpha und Omega. Das ist ja das Interessante. Also eigentlich läuft es immer wieder in sich zurück. Und das Tarokzeichen darüber, das hat halt den Überblick über dieses ganze Geschehen vom Anfang bis zum Ende, das aber wieder in sich selbst zurückkehrt. Das eben in sich selbst zurückkehrt, einerseits in dem Alpha und Omega, andererseits aber auch in dem vom alten Saturn bis zum Vulkan, der eigentlich wieder Saturn auf höherer Ebene ist. Und über dem Tarokzeichen ist das Henkelkreuz, oder das bei den Ägyptern war es das Ankh-Symbol, das Symbol also für das geistige Leben eigentlich, oder für die Lebenskraft überhaupt, aber insbesondere auch für die geistige Lebenskraft. Oder wenn man so will, fürs Sonnenkreuz. Es ist eigentlich die Sonne auch, die sich hereinsenkt, heruntersenkt auf das Kreuz. Also es ist sozusagen dort, wo gerade die Berührung der Sonnenwelt mit der Erdenwelt stattfindet, das irdische Leben sich durchdringt mit dem geistigen Leben. Dafür steht eigentlich dieses Henkelkreuz. Nicht nur das Tarokzeichen vor.
Als Christuszeichen kann man, als Christussymbol kann man das nicht nehmen?
Ja, sicher, schon. Es ist der Sonnengeist, der einzieht in die Erdenwelt. Im Grunde. Es ist nur diese, wie soll ich sagen, diese keltischen Sonnenkreuze, oder wo dann wirklich das Kreuz voll ausgebildet ist und die Sonne oder der Kreis über dem Kreuzungspunkt, also den Mittelpunkt im Kreuzungspunkt der beiden Balken hat, da ist sie dann ganz, da ist Golgatha da. Das ist sozusagen noch vor Golgatha. Im Grunde. Das ist also, wie sich das herabsenkt noch und erst berührt. Das ist der Unterschied. Weil man kommt zum richtigen Sonnenkreuz, indem man einfach den Kreis noch ein bisschen weiter runterrutschen lässt und anstelle dessen aber oben den oberen Balken noch drauf setzt.
Das korrespondiert ja zeitlich mit der ägyptischen Zeit, und da war ja gerade die Phase, wo das eigentlich noch so...
Das richtig, da ist noch dieses Herankommen des Christus an die Erdenwelt. Also dafür steht das eigentlich. Es ist auch das große Tao-Zeichen. Also, da stehen uns dann in den Vorträgen immer auch das Tao-Zeichen. Also für das, was etwa in den atlantischen Mysterien sehr stark verehrt wurde schon. Da hat man nämlich auch darin gesehen, den nahenden Christus im Grunde. Damals schon. Und hat darin diese geistig belebende Kraft gesehen, die also langsam herunterströmt. Naja, und dann mündet alles im Fünfstern oben. Und der Fünfstern, der steht eigentlich ja für den Menschen, wenn man will, aber für den Menschen in seiner höchsten Form. Nur Steiner sagt es in seinem Vortrag dann auch, auf der anderen Seite, also bei dem für das Henkelkreuz vorher sagt er noch, also dieses Tao drückte sich später aus in dem Buchstaben T. Auf ihm steht ein Kreis, das Zeichen der alles umfassenden göttlichen Vaternatur. Also da steckt sogar noch die Vaternatur auch noch dahinter. Also da ist es, nämlich weil es da ist er absolut noch der vom Vater gesandte Sohn ist, der sich heruntersenkt. Aber gipfeln tut dann alles im Fünfstern, der das Symbol für den Menschen ist, der eigentlich alle diese Kräfte dann in sich versammeln soll. Also sowieso wie etwa der Sechsstern, der Davidstern, das Symbol für die alten Kräfte ist, so ist der Fünfstern das Symbol, wenn man so will, für die gegenwärtigen und in die Zukunft führenden Kräfte, die wir entwickeln sollen. Und wenn wir schon bei den Sternen sind, dann gäbe es noch den Siebenstern. Der Siebenstern ist der Repräsentant des Christus, des Lamm Gottes. Das ist dann die höchste Form. Aber wir sollen jetzt also diesen Fünfstern ausbilden, wenn man so will. Auch den kann man natürlich verschiedenst interpretieren. Natürlich ist die menschliche Gestalt einmal drinnen, wenn man das Äußerlichste nimmt. Es ist drinnen, dass wir als Ziel anstreben, als nächstes Ziel anstreben, von den vier Wesensgliedern, physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, ich als fünftes dazu zu entwickeln, das Geist selbst als nächsten Schritt. Also auch darauf ist es etwa ein Hinweis. Und gerade wenn wir jetzt hier im Erdenleben geistig streben, dann machen wir genau das. Ich meine, alles Weitere dann Lebensgeist und Geistesmensch, das ist schon eine sehr ferne Zukunft für uns. Also das Unmittelbarste, selbst also bei hohen Eingeweihten, ist also zunächst einmal das Geist selbst möglichst vollkommen auszubilden. Und das ist ja im Grunde schon ein Vorgriff auf den neuen Jupiter, also auf die nächste Verkörperung unserer Erde in Wahrheit. Nur jetzt müssen wir es vorbereiten. Also jeder geistige Weg sollte oder muss das vorbereiten, sonst ist er kein geistiger Weg. Also dafür stehen diese Symbole auf dem Weihnachtsbaum. Also es können sonst so also ein bisschen eine Meditationshilfe sein, wenn man so will. Es ist also ganz nett, wenn man diese Symbole auch draufhängt auf dem Baum. Und vor allem, wenn man sich dann ein bisschen bewusst ist, was sie bedeuten, dann ist es eben halt nicht einfach nur irgendwelche bunten Kugeln oder so, die nett ausschauen. Ist ja auch schön und sollen ja durchaus auch drauf sein, aber es ist da im Grunde der ganze Entwicklungsweg, nicht nur der Schöpfung, sondern insbesondere eben auch der Menschheit darin angedeutet. Und was wir erstreben können und sollen durch unser Ich.
Gibt es bestimmte Formen für dieses Symbol oder dass das Baum ist?
Bitte?
Ist das alles ein farbiges Symbol oder gibt es für jedes Symbol eine bestimmte
Farben?
Ich glaube, es gibt so eine Art Bastelanweisung, die hatte ich selber einmal, der hat mir weitergeschenkt. Da waren also zumindest diese Hauptsymbole drauf. An die Planeten kann ich mir nicht
erinnern. Ja, ja, ja.
Und auch das Alpha und Omega. Und da, glaube ich, war angegeben, dass man es eben aus Metall, also
ja, ja, ja.
Messing oder
also
aus oder Folie heutzutage, würde ich sagen, also aus Goldfolie. Ne?
Ja, ja. Wobei also unter Umständen die Planetenzeichen dann aus den entsprechenden Planetenmetallen gemacht sein könnten, soweit das halt möglich ist. Weil mit Blei und Zinn und so ist nicht so leicht, aber vor allem mit Quecksilber wird es ein bisschen schwierig, aber merken. man kann mal ein Fieberthermometer drauf hängen. Ja, genau. Richtig, ja. Jetzt ist alles nur elektronisch. Jetzt gibt es ja schon die entfernt, also die heiße Stirn messen und so, die Wärmeabstrahlung. Ja, ja, Fernthermometer gibt es auch schon.
Infrarot,
ja, ja, klar. Funktioniert auch präzise.
Bei der Venus kann man Frauen haben.
Gut, also da ist jetzt der schöpferische Fantasie jedes Tor geöffnet. Wäre ja nett. Also jeder macht seinen eigenen Entwurf dazu, wie man das umsetzt. Genau. Genau. Ja, also da steckt hinter dem Weihnachtsbaum so ein Symbol ein bisschen dahinter. Also diese Verbindung des Baums, des Lebens mit dem Baum der Erkenntnis. Das miteinander zu verbinden, dann wird aus der ehemals unterbewussten oder einer traumbewussten Erkenntnis eben hellwache Erkenntnis, dadurch, dass sie sich auch mit diesen Todeskräften durchdrungen hatten, trotzdem aber zugleich den Tod, des Absterbende durch neue Schöpferkräfte überwindet. Und was uns eben die Genesis, der Schöpfungsbericht zunächst zeigt, ist halt die erste Hälfte des ganzen Weges, im Grunde des Weges, der in die Finsternis führt, in Wahrheit. Und mit dem Erdenleben des Christus, das heißt mit dem Neuen Testament, dann beginnt der neue Aufstieg. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Danke.